Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner. Das wird spitze!
Kannst du natürlich auch mitbringen. Ah, da sind wir. Batsch ist wieder Montag. Hier ist die Glanzparade. Ihre, eure Lieblingssendung beim Powersender Sky. Thomas Wagner ist da. Timo Schmidtchen ist da. Es ist die erste Parade nach dem Klassiker. Nach einem denkwürdigen Klassiker, wie ich finde. Für mich, ich habe es auch im Kommentar gesagt, das beste Spiel der Saison. Das attraktivste Spiel der Saison. Wir haben auch Klassiker übertragen in den letzten Jahren, die gewisse Längen hatten, die von einer gewissen Einseitigkeit oder Zähigkeit geprägt waren. Dieses Spiel hatte alles. Spiel, Spaß, Spannung und gute Laune. Viele Entscheidungen, geregnet hat es wie verrückt, es war intensiv. Es war das Duell der beiden besten deutschen Mannschaften. Thomas hat es gesehen.
Klar.
Und?
Stimme dir eigentlich in allem zu. Mir persönlich hat das Topspieler HSV gegen Bayern noch besser gefallen.
Ja, das war auch gut. Das hatte auch sowas.
Ja, ja. Das hat ja auch Intensität. Ja, also Gutes und Schlechtes zugleich, wie ich finde. Ich komme mal zum Schlechten. Eigentlich ist es traurig, dass wir dieses Spiel in Ermangelung anderer Konkurrenz so hochjazzen. Und ja, Dortmund bringt eigentlich alles auf die Platte, was sie da haben. Und am Ende reicht es trotzdem nicht gegen die Bayern, gegen die beste Mannschaft der Liga. Es ist am Ende, würde ich sagen, mit einem Unentschieden wäre das Spiel auch gut abgebildet gewesen. Es ist ein glücklicher, aber nicht unverdienter Sieg der Bayern. Ich bin bei Kovac, der sagt, Kimmich macht den Unterschied. Und es war ein tolles Spiel, wirklich, von der Intensität, der Rasse, der Klasse und allem, das so ein bisschen suggeriert, dass die zwei besten deutschen Mannschaften auf Augenhöhe gegeneinander spielen. Leider ist es in der Bundesliga nicht ganz.
Ey, 90 Minuten geht's. Also genau. Das ist eine Erkenntnis, die Borussia Dortmund ziehen kann. Genau. In 90 Minuten kann der BVB Augenhöhe erreichen. Mhm. Ich fand bemerkenswert, was Nico Schlotterbeck nach dem Spiel gesagt hat, es war halt ein All-In-Spiel.
Mhm. So. Genau.
Für den BVB. Und dann,
so haben sie auch
gespielt. Dann frage ich mich, also kann nicht jedes Spiel ein All-In-Spiel sein für Borussia Dortmund? Oder ist das dann nicht möglich? Weil es war ja schon überraschend. Also nach dem Aus in der Champions League, überraschendes Aus in der Champions League, überraschend schlechte Leistungen auch von Borussia Dortmund. So viele schlechte Leistungen gab es nicht, also zumindest dem Ergebnis nach. Aber mit einem 2-0 nach Bergamo zu fahren und es nicht zu ziehen, also man kann in Bergamo verlieren, aber nicht so, dass eine 2-0-Führung aus dem Hinspiel dabei drauf geht. Dann aber drei Tage später so zu stehen, fand ich bemerkenswert.
Also ich finde, unter Niko Kovac sind diese Ausreißer ja ganz, ganz selten geworden. Das darf man mal festhalten. Ja. Und Bergamo war das schlechteste Spiel der Ära Kovac, würde ich sagen. Da ist alles schiefgelaufen von Anfang an. Alleine schon, die sind auf den Platz gekommen, du hast gesagt, die sind gar nicht da.
Die hatten, wenn ich kurz reingrätschen darf, die konnten zu keinem Zeitpunkt ein Verhältnis entwickeln zu dieser 2-0-Führung, die sie mitgebracht
haben. Ganz genau. Und dann kommt dieser Ball rein, Benze Baini, das ist ja Wahnsinn, wie der den Ball ablenkt zum 1-0, dann fälscht er den zweiten unglücklich ab. Was Kobel in der 94. Minute denkt, weiß ich bis heute nicht. Also da ist alles schiefgelaufen. Ja. Aber ich glaube, nach so einem Spiel, dann weißt du, die Bayern stehen vor der Tür, das kannst du vor 80.000 deinem eigenen Publikum nicht anbieten. Und sie waren da, sie waren bereit und sie waren vor allen Dingen bereit, diese letzte Chance zu nutzen. Wie du sagst, all in, unentschieden, wir sind zufriedener, sie wollten das Spiel gewinnen.
Ja.
Deshalb sage ich, Bergamo war ein unerklärlicher Aussetzer. Allerdings muss man sagen, das, was Borussia Dortmund an Intensität gebracht hat in dem Spiel gegen die Bayern, das kannst du, glaube ich, nicht über 50 Pflichtspiele in der Saison bringen. Da wird dann immer mal ein Spiel dabei sein, wo es nicht so hoch ist. Und das wirkt sich bei Bayern dann nicht so aus wie bei Dortmund, weil Bayern die individuell besseren Spieler hat.
Aber das ist ja so wichtig in Dortmund. Du musst den Leuten das Gefühl geben, dass sie träumen können. Mhm. Also du musst den Zuschauern das Gefühl geben, dass sie träumen können. Es ist, natürlich waren die enttäuscht bzw. traurig, die Dortmunder, dass das Spiel verloren ging. Aber wir haben nach dem Spiel und auch dann am nächsten Tag am Flughafen ganz viele gesagt, dass sie mit der Leistung so zufrieden waren, dass das Ergebnis fast sekundär ist. Also natürlich haben sie das Spiel verloren, natürlich hätten sie es lieber gewonnen, aber sie waren mit der Leistung einverstanden. Und es hat ja häufig genug Spiele gegeben in der Saison, die Borussia Dortmund gewonnen hat, wo man mit der Leistung eben nicht einverstanden war und immer was zu bekritteln hat.
Genau.
Also das ist schon, also wenn das die Messlatte ist, ne, dann liegt sie relativ hoch.
Natürlich, ja. Aber es ist auch eine andere Ausgangsposition. In fast jedes Spiel geht der BVB als Favorit rein, ja, soll dann zu Hause auch zelebrieren, aber gegen die Bayern bist du der Underdog. Es ist eigentlich das einzige Spiel in der Saison, wo du der Underdog bist. Mhm. Und da haben sie alles in die Waagschale reingeworfen und dieses Träumen ist ein gutes Ding. Ne? Timo?
Ich träume gerade.
Er träumt gerade.
Nee. Warte so. Aber Timo, ist das nicht vielleicht so ein bisschen das Problem? Ich finde, das ist ein guter Satz mit dem Träumen. Da sie jetzt im Europapokal ausgeschieden sind, im DFB-Pokal unglücklich gegen Leverkusen, ja, haben sie gerade nichts mehr zu träumen. Ja. Und ich glaube, wenn sie das Hinspiel in Bergamo 2-0 verloren hätten und hätten das Rückspiel zu Hause gehabt, mit dem Stadion kannst du alles drehen.
Ja, total.
Sie haben, und das ist ein guter Satz von dir, sie haben nach dem 2-0 zu Hause keine Einstellung zu diesem Spiel in Bergamo und zu dieser Ausgangsposition gefunden. Würdest du das unterschreiben, Chef?
Ich hatte hier gerade Kommunikation.
Ach so, Entschuldigung, gut, dann frage ich dich so.
Also. Ja. Nein, hier war gerade ein bisschen was.
Nein, also ich habe es ja so gesagt. Ja. Also es war ich würde auch im Kontext der kompletten Saison sagen, es war einfach ein singuläres Ereignis, weil es war die schlechteste Leistung. Ich bin jetzt auch der festen Überzeugung, auch darüber können wir diskutieren, weil jetzt geht es ja darum, dass die Saison des BVB nicht ins Belanglose abdriftet. Ich meine, Zweiter werden sie nach menschlichem Ermessen, also so sicher wie die Bayern deutscher Meister werden. Ne? Das ist so in etwa die gleiche Größenordnung. Wie halten Sie das Level? Also wie halten Sie jetzt das Bayern-Level mit einer Woche Pause jetzt dazwischen? Eben keine träumerischen Ambitionen mehr. Nochmal ein Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid, nochmal ein DFB-Pokal-Halbfinale gegen wen auch immer, wo du sagst, okay, da setzt du jetzt nochmal eine Kirsche drauf, und die Leute haben Lust, nach Berlin zu fahren oder sie haben Lust, nach Madrid oder zu irgendeinem Champions-League-Auswärtsspiel zu
fahren. Sie haben halt das Glück, dass wir in einem Jahr mit einer Weltmeisterschaft sind, weil ich glaube, dass viele Spieler das natürlich noch pusht, weil sonst ist die Saison ja wirklich gelaufen. Du kannst ja eigentlich sagen, so, ey, meine persönlichen Ziele, ich möchte noch für welches Land auch immer bei der Weltmeisterschaft spielen. Und von daher, glaube ich, das rettet sozusagen diese Misere.
Ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt von dir. Ich glaube, dass du gesehen hast, die ganze Bandbreite von Borussia Dortmund, du hast das fast schlechteste und das beste Spiel in der ganzen Saison
innerhalb von drei Tagen
gehabt. Das ist bemerkenswert. Und Niko Kovac hat ja gesagt, jetzt gibt's eigentlich keine Pokale mehr zu gewinnen, aber das ist jetzt schon auch ein Test. Wie spielst du diese Saison zu Ende? Und das ist auch wichtig, mit einem guten Gefühl in die neue Saison zu gehen. Lässt du es nur austrudeln oder zeigst du schon, dass du auch einen Mentalitätsentwicklungssprung unter Kovac gemacht hast? Das finde ich wichtig. Wird sicherlich nicht ganz so einfach sein. Du fährst jetzt nach Köln, die stehen unter Druck. Du weißt, du kannst keinen Pokal mehr gewinnen. Aber da zeigt sich jetzt ein bisschen der Charakter. Und ich fände es auch ganz gut, wenn Dortmund, das haben wir ganz oft gesagt, allein von den finanziellen Voraussetzungen kann Dortmund niemals sagen, wir wollen Meister werden. Ja. Das konnten sie vielleicht vor 10 Jahren, das geht nicht mehr. Aber dass du zumindest die Möglichkeit hast, in einem guten Jahr mal den DFB-Pokal zu gewinnen oder in der Champions League wieder unter die letzten 8 zu kommen. Oder die Bayern, wenn sie so schwächeln wie vor 2 Jahren, dann darf nicht Leverkusen da sein, dann muss Dortmund da sein. Ja. Und dafür wäre es wichtig, dass die Mentalität bis Ende der Saison gewahrt bleibt.
Das ist ja ohnehin der entscheidende Punkt. Ne? Wenn du Bayern schlagen willst, dann musst du einen Top-Tag haben. Den hat der Borussia Dortmund. Aber du holst halt gegen sie nur was, wenn die Bayern schwächeln.
Ganz genau.
Und sie geben halt nichts preis. Ne?
Genau.
Also sie sind von den Laufwerten her top in der Liga, sie sind von der Intensität her top in der Liga und jetzt bietet Borussia Dortmund auch nicht das Potenzial für die Bayern in irgendeiner Form unterschätzt zu werden, sondern da geht es dann auch darum, Standards zu definieren. Ne?
Das gefällt ihnen.
Und Klarheit zu schaffen, was die Pecking Order in der Liga betrifft. So, und wenn eins von beiden nicht gegeben ist, wirst du gegen die Bayern nicht deutscher Meister. Also du kannst das ist jetzt eine komplette Saison komprimiert auf 90 Minuten. Das betrifft die komplette Saison. Du brauchst schwächelnde Bayern und darfst im Grunde nicht verlieren. Siehe Bayer Leverkusen, dann hast du eine realistische Chance. Und in dem Spiel ist es halt genauso. Du kannst Top-Level abrufen, du kannst sehr gut spielen und trotzdem kommen die Bayern dann über individuelle Klasse und zerschießen dir das Ding. Ganz und das ist, nimm Kane, es gibt keinen Harry Kane in Dortmund, den gibt es einfach nicht. Und es gibt auch keinen Joshua Kimmich. Und es gibt auch keinen Olise im Moment. Die Frage ist, um das jetzt nochmal einen halben Schritt weiter zu drehen, realistischerweise kommt Dortmund wieder dahin? Oder wie kommt Dortmund wieder dahin?
Also, ich glaube, es wird mit jedem Jahr schwieriger, weil die finanziellen Möglichkeiten ja immer weiter auseinandergehen. Das ist einfach so.
Ja.
Das war vor 15 Jahren noch nicht so extrem. Und wie kommen sie wieder dahin? Ja, ein außergewöhnlicher Jahrgang, zwei außergewöhnliche Transfers, wie ein Haaland oder ein Sancho, wie die Achse, die Leverkusen hatte, und Bayern, die vielleicht irgendwie nach einem Triumph mal in der Champions League oder nach einer WM mal schwächelnd in die Saison reinkommen. Das kann sein. Und dann musst du sagen, Leverkusen hat damals 4 Punkte gegen die Bayern im direkten Duell geholt.
Ja, du musst sie halt schlagen.
Genau, ne? Weil du ja als Dortmund fährst du ja nicht nach Leverkusen und Leipzig und bist automatisch der Favorit, wie die Bayern es sind, wenn sie da hinfahren oder nach Stuttgart.
Ja.
Naja, also darfst du auf jeden Fall, es muss equal sein im direkten Vergleich, sonst hast du schon keine Chance, weil die Punkte holst du ja nicht mehr wieder, wenn es 6 oder 4 für die Bayern gibt.
Und
ne?
Die Bayern vom Selbstverständnis sagen, okay, das sind dann 6 Punkte noch gegen Dortmund und gegen wen gewinnen wir jetzt noch?
Genau.
Gegen alle anderen auch.
Und du hast gerade noch einen Punkt, den möchte ich zum Abschluss noch von dem Vergleich sagen. Du hast Guirassy genannt. Guirassy in seiner Prime ist ein Mittelstürmer, der kann dann vielleicht partiell sogar mit der Bedeutung von Kane mithalten.
Ja.
Wenn Mecha fit ist, kann der vielleicht in der Bedeutung ähnlich sein wie Kimmich, aber die rufen das halt nicht über eine ganze Saison ab. Und das hat ja auch was mit individueller Klasse zu tun.
Das hat sehr viel mit individueller Qualität zu tun. Also Guirassy hat sich jetzt seine Auszeit und irgendwie ist es seltsam, jetzt, was in der Woche passiert ist mit Bergamo und jetzt auch, ich fand auch seine... Nach seiner Einwechslung hat er keinerlei Impact gehabt aufs Spiel. Also geschweige denn, er hat, glaube ich, einen Abschluss gehabt, der geht 3 Meter am Tor vorbei. Aber so ein Torjäger, also Borussia Dortmund braucht einen Torjäger. Ohne Leistungsstelle.
Natürlich.
Also der kann auch mal ein Spiel nicht treffen, aber in den wichtigen sollte er schon treffen.
Genau.
Wie war denn, also ich meine, du hast ja schon 241 Klassiker hinter dir. Stimmungstechnisch hatte ich das Gefühl, dass das schon Peak war, oder?
Ja. Also das hat ja mit dazu beigetragen. Und wir haben uns ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, gerade nach dem Bergamo-Erlebnis, eine gigantische Choreo. Und du siehst die Kraft, die dieser Verein hat und die Wucht, die die Leute haben. Da stehen 25.000 auf der Süd, die sich komplett umziehen, wenn die Mannschaften reinkommen, mit Bengalos und exakt choreografiert. Also es war... Also der Beitrag, den das Publikum geleistet hat, ist nicht hoch genug einzuschätzen. Und insgesamt muss man sagen, war es mal wieder wichtig für den deutschen Fußball, so eine Visitenkarte abzugeben. Ein tolles, ein intensives, ein attraktives, ein mitreißendes Fußballspiel. Und dazu hat auch einer gehört, und das ist der Fuß der Woche.
Fuß der Woche.
Der unparteiische Sven Jablonski, wenn sich die Mannschaft, die das Spiel verliert, nach der Partie hinstellt und sagt, er hat gut gepfiffen, und wenn sich die Mannschaft, die das Spiel gewinnt, danach hinstellt und sagt, er hat gut gepfiffen, dann hat er gut gepfiffen. Also dann war er ein würdiger Unparteiischer für dieses große Spiel. Und ich fand, es war kein einfaches Spiel, weil es extrem kleinteilig war. Aber er hat mit seinen Entscheidungen und auch mit seinem Entscheidungsrahmen mit dazu beigetragen, dass diese Intensität und diese Dynamik in der Regel alles im Rahmen des Erlaubnis gab. Eine gelbe Karte, und das war die gelbe für Schlotterbeck. Können wir über das Foul nochmal gesondert diskutieren. Aber er hat sich als Leiter dieses Spiels und als Freund dieses Spiels gegeben. Und hat sich nicht in den Vordergrund gespielt. Wie gesagt, das Foul an Schlotterbeck würde mich an deine Meinung, das Foul von Schlotterbeck an Stanisic würde mich mal deine Meinung interessieren.
Also ich würde die Bewertung der Leistung würde ich voll zustimmen und würde sagen, im Rahmen dessen, was er gepfiffen hat, du brauchst ja als Schiedsrichter, finde ich immer am allerwichtigsten, ist eine Linie zu haben.
Ja.
Und die hat er von A bis Z durchgehalten. Klar ist, Schlotterbeck hätte sich auch über Rot nicht ärgern oder wundern dürfen.
Ja.
Und ich finde es genau, was du sagst, er hat seinen Ermessensspielraum ausgereizt, ihm da noch gelb zu geben, weil die erste Aktion von Schlotterbeck geht gegen den Ball, sehr intensiv. Allerdings kann man auch sagen, wenn du so reingehst, dann riskierst du eben, dass du abrutschst und dann triffst du deinen Gegenspieler schon auch teilweise vielleicht gesundheitsgefährdend. Also da hat Schlotterbeck Glück gehabt und trotzdem habe ich mich gefreut, also dass der Bayern-Spieler nicht schwerer verletzt war und trotzdem, dass es 11-11 weiterging, und ich finde, es war von den Regeln gerade noch so gedeckt.
Ja.
Und das macht die Sache von Jablonski rund.
Und wir haben, weil Timo gerade gesagt hat, wir haben ja auch Glanzparaden gehabt nach Klassikern in der Roten Erde beispielsweise, genau, oder auch hier in der Allianz Arena danach, wo wir ganz viel uns über Schiedsrichter und Schiedsrichterleistungen unterhalten haben. Das war in dem Fall wirklich nachrangig, weil alle gesagt haben, es ist für so ein Spiel, für jedes Spiel, aber für so ein Spiel brauchst du in besonderem Maße Fingerspitzengefühl. Mhm. Also du musst es verstehen. Und ich hatte den Eindruck, dass wenn Jablonski verstanden hat, worum es geht. Und es ist ja maximaler Druck drauf, weil du halt von der großen Weltöffentlichkeit pfeifst. Und weil wir ja häufig genug schon den Fall hatten, dass danach eine elende Schiedsrichterdiskussion entstanden war, das und VAR und so weiter. Das Einzige, was man eben in dem Zusammenhang vorwerfen kann, das ist jetzt nicht eher persönlich, sondern es ist halt die Gesamtkommunikation, dass das mit der gelben Karte ein bisschen zu lange gedauert hat. Und ob das dann, ob er sich vorher schon festgelegt hat, er will gelb zeigen und wartet dann aber diese ganzen Diskussionen ab, ehe er sie zeigt, oder ob er erstmal nichts angezeigt hat. Es sah mir so aus, als hätte der Assistent auf dieses Foulspiel hingewiesen. Ich weiß es nicht, da kenne ich die Kommunikation nicht. Ja,
aber da muss man auch sagen, was da dann los war. Ne?
Also wir haben ja ein bisschen was gesehen, auch von der Refcam, und haben ein bisschen was gehört in den Diskussionen mit den Spielern. Ich glaube, wenn er Schlotterbeck runtergeschmissen hätte, hätte er das Spiel gekillt. Und trotzdem kann ich natürlich nachvollziehen, dass es Leute gibt, die das bewerten, die sagen, es ist eine rote Karte. Mhm. Also das kann ich schon verstehen. Aber es war die Reaktion der beiden Mannschaften danach war interessant. Weil halt wirklich beide gesagt haben, dass sicher auch deshalb die Bayern mit einer gewissen Generosität Spiel gewonnen, Stanisic unverletzt. Also das wäre anders ausgegangen, wenn sie den vom Platz getragen hätte. Genau. Möglicherweise hätte das auch zu einer anderen Entscheidung geführt.
Und wenn das Spiel ausgeht, Tor Schlotterbeck, dann reden sie wahrscheinlich
genau,
jetzt auch
also,
anders darüber.
Ne? Das hatte sicher damit zu tun, aber wenn wir jetzt dieses komplette Spiel nehmen und die Linie, die er komplett durchgezogen hat, fand ich, war gelb gerade noch okay. Im Sinne des Spiels. Du?
Ich finde, die Diskussion hatten wir in einigen Szenen schon in den vergangenen Jahren, dass wir dann gesagt haben, wir brauchen Fingerspitzengefühl. Aber er geht mit offener Sohle rein, auch wenn er den Ball vorher trifft. Für mich ist das rot und eine Fehlentscheidung. Fürs Spiel habe ich mich total gefreut, dass es kein Rot war, weil es dadurch interessant war. Aber in den vergangenen Monaten wurde anders entschieden.
Absolut, da kannst du nicht widersprechen. Weil das ist rot. Dafür kannst du auch rot geben. Und wenn er rot gegeben hätte, wäre kein Videoassistent der Welt da dazwischen.
Also eins vielleicht, ich glaube zu sagen, er hat das Spiel damit nicht gekillt. Ich bin deiner Meinung, das war gut fürs Spiel.
Ja.
Das kann aber normal nicht der Bewertungsmaßstab sein, wenn du sagst, es ist eine klare rote Karte, musst du sie auch geben.
Ja.
Aber trotzdem sage ich, er geht mit unfassbar viel Risiko rein, aber er trifft erst ganz klar den Ball. Dass er dann, weil es auch nass ist und rutschig ist, nach oben wegrutscht, das muss er einkalkulieren. Deshalb wäre rot keine Fehlentscheidung gewesen. Ich bin trotzdem froh, dass es gelb war und sehe es nicht wie du als klassische Fehlentscheidung.
Ja. So. Ja, werden wir irgendwann nochmal ein Titelrennen erleben? Da an dem Punkt waren wir ursprünglich stehen geblieben. Werden wir irgendwann nochmal den Fall erleben, dass wir mit Borussia Dortmund als gleichwertigem Titelanwärter in die Saison gehen? Ich glaube, nein.
Ich auch nicht. Ich darf es ja auch nicht mehr sagen, weil der Chef der Säule hat gesagt, ich darf nicht mehr historisch begründen, warum die Bayern so einen Vorsprung haben. Ja. Das darf ich nicht mehr machen. Dann sage ich einfach nur, sie waren vor 10, 11, 12 Jahren waren sie auf Augenhöhe. Und egal, wie das dazu gekommen ist, die drei besten Spieler waren damals Hummels, Götze und Lewandowski. Und die haben dann irgendwann alle bei den Bayern gespielt. Das gehört dann auch zur Realität Reus, dazu. Reus ist geblieben.
Ja.
Nein, der kam ja, also die Ära der Meistermannschaft. Reus kam ja nach den zwei Meistertiteln. Ich bin Marco Reus-Fan, das weißt du.
Ja.
Aber die drei Achsenspieler der Meisterschaft waren dann irgendwann bei den Bayern. Und das sagt dann auch etwas zur Verteilung Nummer 1 und Nummer 2 in Deutschland.
Ja.
Wenn die drei Spieler dann einfach rübergehen, wie auch immer, mit Geld und was weiß ich nicht alles. Deshalb befürchte ich, dass es das nicht mehr geben wird.
Ja.
Punktuell mal vielleicht, in den nächsten 20 Jahren einmal vielleicht Borussia Dortmund Meister.
Mhm.
Ich finde es schade.
Mhm. Ja.
Die Frage ist halt, wie man das ändern kann.
Na, das kannst du nicht ändern, weil das sind ja alles gewachsene Strukturen.
Genau.
Also die haben ja
das wird jetzt schwierig.
Es hat ja keiner irgendeinem was gestohlen. Wirtschaftlich werden sie es so schnell nicht aufholen. Die Frage ist, kann der BVB wieder eine Spielergeneration zusammenstellen mit einer wertigen Achse, die es schafft, über eine komplette Saison den Bayern Paroli zu bieten.
Aber Wolf, früher war es ja so, das muss man auch sagen. Nimm mal ein Beispiel, ich nehme jetzt mal den KSC.
Ja.
Da haben sich die Bayern bedient, 7 oder 8 Spieler sind darüber gegangen. Da gab es dann aber vielleicht für einen Scholl, ich sag jetzt mal, ich weiß es nicht, 2 oder 3 Millionen. Dafür hat der KSC 3 gute Spieler aus der 2. Liga oder aus der 1. Liga geholt, die dann da auch gewachsen sind. Ja. Da war das alles noch organischer. Es gibt das gar nicht mehr. Es ist so weit auseinandergegangen, die Schere.
Ja.
Und das war da, worüber ich nicht mehr reden darf. Das war dann einer der Dinger. Damals waren 40 Millionen viel Geld. Und mittlerweile reden wir über 500 Millionen Unterschied Umsatz. Hm. Wie soll das nochmal aufgeholt werden? Weil die Bayern spielen ja jedes Jahr Champions League. Die spielen Club-WM. Wo soll plötzlich ein finanzieller Einbruch kommen?
Ich geb dir vollkommen recht. Aber ich komme nochmal zu dem Punkt zurück. All-in-Spiel. Das erinnerte mich sehr an die Vollgas-Veranstaltungen aus der Ära Klopp. Also es kann, finde ich, schon gelingen, eine Mannschaft zusammenzustellen, die spektakulären Abenteuerfußball spielt.
Ja, die Leute,
wenn du siehst, wie diese Leute nach einem Aus in der Champions League, mit dem du nicht rechnest, wie die angezündet waren, nur um dieses eine Spiel zu gewinnen. Du hast es ja, glaube ich, letzte Woche, das war ja so ein Hot-Tag von dir letzte Woche, die können das Spiel gewinnen, trotzdem wird Bayern Meister. Mhm. Und realistischerweise, es wären 5 Punkte gewesen, da musst du 2 Spiele gewinnen, die Bayern müssen 2 verlieren, damit du die schnappst. Ne? Mhm. Aber wenn du das siehst, also das muss so, da finde ich, da wird doch eigentlich so ein Glaube freigesetzt.
Ja,
oder das kann so ein Glaube freisetzen, wenn du die entsprechenden Spieler hast.
Ja, aber Wolfi, nochmal, du spielst ja nicht immer gegen die Bayern. Du spielst dann irgendwann auch mal Freitagabend in Augsburg.
Ja, 100%.
So, und das ist dann schon was anderes.
Aber diese Spielergeneration, und jetzt sind wir mal ehrlich, diese 11er, 12er, 13er Spielergeneration wird ja mit jede Mannschaft von Borussia Dortmund nach 2013 wurde mit diesen 3 Jahren, mit dem Kader von diesen 3 Jahren verglichen.
Ja.
Immer, das kriegst du ja nicht raus. Schafft man es, mit kreativen Transfers so eine Kraft zu entwickeln, dass du da eine Mannschaft hinstellst, die jedes Spiel angeht, als wäre es letzte? So ja, wie in der Ära.
Aber das sieht man jetzt ja bei Leverkusen. Ich meine, die hatten ja eine vergleichbare Situation. Die hatten diesen Wahnsinnskader, der wird dann auseinandergepflückt. Dann holen sie sich punktuell neue Leute.
Es geht jetzt ja erstmal um eine Saison. Es geht ja wirklich
Du siehst ja gerade, wo Leverkusen jetzt auch ist.
Absolut, aber sie hatten diese eine Saison.
Und das
ist ja das, was Thomas auch gesagt hat. Also die waren in diesem einen Jahr, als die Bayern geschwächelt haben, waren die da. Mit so einer Mannschaft.
Guck dir die Situation von Borussia Dortmund an. Amtsantritt Jürgen Klopp. Ein Verein, der groß gedacht hat, ein großer Name, die sind irgendwo rumgedümpelt im Mittelfeld.
Ja.
Dann hat der Spieler geholt, Hummels.
Ja.
Den haben die Bayern ausgeliehen, weil sie haben ihn damals nicht gebraucht.
Ja.
Subotic haben sie geholt.
Mainz.
Genau.
Ja.
Da hatte auch keiner auf dem Zettel.
Kagawa war irgendeiner.
Götze kam aus dem eigenen Nachwuchs.
Ja.
Also da sind auch viele Komponenten zusammengekommen. Die wachsen ja auch nicht immer alle auf den Bäumen.
Ja.
Heute ist das Scouting noch flächendeckender. Da geht auch kein Hummels mehr unterm Radar weg. Ob die Bayern nochmal Borussia Dortmund das größte Abwehrtalent leihen würden, wage ich auch zu bezweifeln.
Ja.
Götze kommt aus der eigenen Jugend. Lewandowski, den haben sie irgendwo aus Polen, glaube ich, geholt. Den kannte gar keiner hier.
Ja.
So, also da waren ganz viele Treffer zusammen.
Mhm.
Und ich habe das immer gesagt, ich glaube nicht, dass es eine absolute Wachablösung gegeben wäre, aber dieses Champions-League-Finale 2013, wenn das Borussia Dortmund gewinnt, und da gehe ich jetzt auch, der Chef will nicht, dass ich über das Spiel nochmal selber rede, über die einzelnen Entscheidungen.
Ja.
Dann hast du zumindest das Gefühl, Borussia Dortmund kann in großen Spielen auch gegen die Bayern gewinnen. Es gab so ein paar, Pokalfinale, Hummels, der Ball ist 2 Meter hinterm Tor, fällt trotzdem nicht.
Ja. Ja.
Also das waren auch neuralgische Punkte und jetzt ist der Vorsprung so groß wie noch nie.
Mhm.
Das muss man leider konstatieren. Das heißt, am Ende, wenn die Bayern ein schlechtes Jahr haben, Borussia Dortmund hat eine gute Generation, können die vielleicht mal Meister werden. Leverkusen hat es vorgemacht, aber in den nächsten 20 Jahren werden die Bayern 19 Meister.
Kein Widerspruch. Ich glaube aber, dass das Besondere an diesen großen Kadern von Borussia Dortmund war, dass der BVB für die einzelnen Spieler, die du jetzt gerade genannt hast, das gelobte Land war und eben keine Durchgangsstation auf dem Weg zu noch etwas Größerem.
Ja.
Sondern das waren alles erstmal noch keine typischen BVB-Spieler, sondern sie sind da reingewachsen und dann über sich hinausgewachsen.
Mhm.
Und ich finde schon, dass das gelingen kann. also jetzt reden wir wieder, du musst Entwicklungspotenzial sehen. Du musst natürlich, du kaufst Haaland und weißt, naja, wenn er 30 Tore macht, ist er nächstes Jahr weg. Super. Ja. Du kaufst Bellingham und weißt, wenn er so spielt, ja, wie er spielt, dann ist er, geht er zu Real Madrid so.
Aber bei Michael Zorc haben zum Beispiel auch fast alle Transfers gesessen, das muss man auch sagen. Und die hatten auch die Idee. Da war Klopp mit dieser Idee, die passen genau zu meinem Spielstil. Wahrscheinlich hätte Subotic bei den Bayern gar keinen Stammplatz gehabt. Aber in seiner Prime war der für Borussia Dortmund ein total wichtiger Innenverteidiger. Ja. Ne? Ja. Und da muss dann alles passen. Du brauchst einen Trainer mit einer Idee, du musst eine Quote haben bei den Neuzugängen wie Bayer Leverkusen. Dies Jahr hatten sie die zum Beispiel nicht. Das ist der Vergleich, der jetzt erst 2 Jahre zurückliegt.
Aber braucht der Trainer die Idee oder braucht der Verein die Idee?
Der Verein braucht eine Idee.
Du brauchst auch das Spiel, wie bei Leverkusen dann so ein Wirtz, wie du bei Dortmund dann Götze hast.
Und der Trainer muss es auch, der muss es füllen. Und diese Vollgasveranstaltungen, die Jürgen Klopp da jedes Mal aufgerufen hat, die würden so wahrscheinlich heute auch nicht mehr funktionieren. Klopp hat sich ja als Trainer ja auch noch mal weiterentwickelt.
Absolut.
Der hat ja in Liverpool nachher auch nicht mehr so spielen lassen wie in Dortmund in der Anfangsphase. Das war eine Jahrhundertkombination, Klopp, Dortmund-Verein. Ja. Und das kann noch mal passieren. Ich hoffe, dass es noch mal passiert. Ja. Aber das ist auch nicht sehr wahrscheinlich,
nein,
dass du so einen Treffer hast.
Nein, das stimmt, das stimmt. Aber so mein Punkt ist nochmal die Aussage von Schlotterbeck. Und für Schlotterbeck, das hast du gefühlt von der ersten Sekunde an, auch mit der Aktion. Das war ein All-In-Spiel für ihn. Ja. Und er saß vorne auf der Lok.
Genau, und deshalb wäre es auch wichtig, wenn er bleiben würde für Dortmund.
Genau, und hat sie alle mitgezogen. Und wenn ich die Leute gesehen habe, glaube ich, dass du so ein Feuer nochmal entfachen kannst, wenn du die richtigen Personen außenrum stellst. Und auch Niko Kovac, ne? Erste Hälfte war klassischer Kovac-Fußball. Sehr kompakt, sehr abwartend, als Außenseiter gespielt. Die hatten den Ball, nichts zugelassen. Konzentration auf die ein, zwei Momente. Dann fliegt der Freistoß rein. Schlotti steigt hoch, Tor. Zweite Hälfte, offener Schlagabtausch. Auch das kann die Truppe. Ich glaube nicht, dass es so gewünscht war, aber auch das kann sie. Warum kann sie es nicht über einen längeren Zeitraum? Das ist, wenn sie diese Frage beantwortet kriegen, glaube ich, sind sie wieder auf einem guten Weg.
Weil es dann am Ende das ist, was wir sagen, punktuell kann Guirassy das Niveau von Kane erreichen, auch Matcher von Kimmich.
Ja, aber immer punktuell.
Genau, aber du wirst es nicht über 50 Spiele hinkriegen. Das geht dann nicht, weil sonst wären nicht die anderen, hätten noch die bessere Qualität.
Und du brauchst ein schwächelndes Bayern München.
Das gehört immer
mit dazu. Und im Moment schwächeln die nicht.
Genau.
Also sie zeigen keine Schwäche. Als ich gehört habe, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, aber Anfang Februar gab es hier die Niederlage gegen Augsburg, es gab das Unentschieden gegen den HSV, es gab immer mal wieder erste Hälften, die nicht so gut waren. Also da hat man dann konstatiert, naja, im Moment haben sie keinen Leistungspeak und sind anfällig.
Menschlich.
Es menschelte ein bisschen, ja, vielleicht kann man so sagen. Es menschelte ein bisschen. Aber das ist ja, wenn das so war, dann ist es jetzt mittlerweile ist es abgestellt.
Definitiv.
Und jetzt geht's gegen Bergamo in der Champions League und sie können sich voll darauf fokussieren.
Ja, Bergamo ist eine Mannschaft, die ist echt gewachsen in den letzten Jahren, aber das dürfte für die Bayern, glaube ich, kein Problem sein.
Danach wird der Baum halt.
Danach würde ich selbst sagen, City und Real halte ich die Bayern für favorisiert. Ich glaube, dass die, also natürlich kannst du gegen City an 2 Tagen auch ausscheiden, also da müssen wir jetzt nicht drüber reden, dass das immer noch eine exorbitant gute Mannschaft ist, aber ich erwarte so im Halbfinale die Hürde, da ist dann so Paris-Liverpool, das ist dann die Kategorie, die da im Baum kommt.
Ja.
Apropos Baum. Unser Baum.
Unser Blöd. Baum, ne? Das war eine gute Überleitung. Ich habe jetzt gar Augsburg. Wie kommt denn jetzt nach Augsburg? Das habe ich gedacht. Unser Baum, ne, hat Blüten. Das bedeutet, in absehbarer Zeit werden wir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine neue Frucht am Baum erleben. Eine neue Parmesanfrucht. Und das ist doch bemerkenswert, oder nicht?
Wahnsinn. Das ist eigentlich das Schönste.
Jetzt muss die Kamera mal ein bisschen hoch. Jetzt sieht man ja, guck mal,
da ist die Frucht und da ist die Blüte.
Ja, so sieht's aus.
Das ist mal eine Parmesanblüte.
Wahnsinn. Schön.
Guck mal, wie schön sie ist.
Einfach schön.
Schön.
Das ist einfach eine unglaublich schöne Blüte. Wir machen eine ganz kurze Pause. Unglaublich schöne Blüte. Ja, wir machen eine ganz kurze Pause und dann reden wir über den Rest der Bundesliga. HSV beispielsweise. Was noch? Schmidtchen der Woche. wird toll. Abstiegskampf, Riesenthema. Abstiegskampf wird in den letzten 10 Spieltagen die neue Meisterschaft. Heidenheim ist wahrscheinlich schon weg. Kurze Pause, gleich geht's weiter.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuchs und Thomas Wagner. Das wird spitze!
Kuckuck, Abstiegskampf. Thomas Wagner, ihr Zeuge.
Ja, soll ich was sagen?
Ja, sag was.
Okay, gut. Also Heidenheim, das hast du ja gesagt. Ich glaube, das war's jetzt.
Ja.
Das hat ja auch Frank Schmidt eingeräumt. Eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte. Auch die Bundesliga erst Europa qualifiziert, Conference League gegen Chelsea gespielt. Letztes Jahr eine Relegation gerettet. Ich denke, für den Moment ist diese Geschichte so jetzt erstmal auserzählt. Ich denke, das wird ein stabiler Zweitligist werden, die auch immer mal wieder zurückkommen. Es war dieses Jahr, glaube ich, der Aderlass war zu groß und es war jetzt am Ende auch kein wahnsinnig attraktiver Fußball dann mehr, den sie jetzt am Ende gespielt haben. Trotzdem alle Hüte, die man ziehen kann. Und ansonsten muss man sagen, ich habe es gesagt, wenn ich gestern war ich für Sky bei Frankfurt gegen Freiburg. Das sind so die beiden Kandidaten für die Plätze 7 und 8. Man weiß ja nicht, wie viele kommen nach Europa. Es gibt eine Mannschaft, die spielt im Mittelfeld, das ist der FC Augsburg.
Ja. Was haben wir? 7, letzte 8, oder?
Stimmt ja, das? Ja, ja. Baumtabelle, glaube ich, Champions League jetzt, die letzten Spiele.
Ja.
Und dann beginnt ab Union Berlin, wobei ich sage, das ist immer wenn die das Gefühl haben, es wird eng, dann gewinnen die ein Spiel. Ja. Ich habe sie am Samstag gesehen in Gladbach, das war echt schlecht, das hat ja auch Steffen Baumgart
sauer,
gesagt.
Ne?
Richtig sauer.
Ja.
Und dann beginnt spätestens, ich glaube, nach Union in der Tabelle ist der HSV schon.
HSV, ja.
Ja, das sind 6 Punkte auf den direkten Abstiegsplatz und 4 auf die Relegation. Das ist zwar ein Puffer und es sind zwar welche dazwischen, aber alle ab dem HSV abstiegsgefährdet.
Dabei, ne?
Ja. HSV gestern, muss man sagen, gegen Leipzig eine richtig starke halbe Stunde gespielt, geführt. Hinten raus hat Leipzig seine Pferde auf die Straße bekommen. Das war dann am Ende auch eine verdiente Niederlage, das muss man so sagen. Jetzt hast du das Spiel gegen Leverkusen, die sind jetzt auch nicht gerade so gut drauf. Und ich habe vor 2 Wochen zu dir gesagt, 35 Punkte wird es brauchen dieses Jahr, um dich zu retten. Das sind noch 9 zum Beispiel für den HSV.
Ja.
Das sind auch für andere Mannschaften, die rechnen. Der FC rutscht jetzt auch langsam so rein. Gladbach.
Das war auch kein gutes Spiel in Augsburg.
Nee. Also wir können es so ein bisschen durchgehen. Das war kein gutes Spiel,
ja.
Obwohl es eigentlich gefühlt so ein 0-0-Spiel war, wie man in Augsburg vielleicht dann auch so spielt.
Ja, aber Augsburg gewinnt die 0-0-Spiele.
Ganz genau.
Und das unter Manuel Baum mit traumwandlerischer Sicherheit.
Was? Und ich sage dir, es ist ziemlich unruhig in Köln.
Davon bin ich überzeugt. Wir sind mit dem Topspiel
ja.
am Samstag gegen Borussia Dortmund. Also 2 Elemente. Wie verpackt Dortmund das Ende aller Titelträume? Und wie verpackt der erste FC Köln, Lukas Kwasniok, den jetzt doch immer näher kommenden Abstiegskampf.
Genau. Im Grunde ist es ja nicht näher kommen, es ist ja Abstiegskampf. Genau. Also eins noch beim HSV, was ich echt bitter finde, Capaldo wird 2 bis 3 Wochen mindestens ausfallen. Der ist schon wichtig, weil der so eine Energie reinbringt. Und
HSV sind wir übernächste Woche.
Gegen Köln dann, ne? Genau, also Capaldo wird leider fehlen. Und zum FC, da gibt es so 2 Glaubensrichtungen. Die einen sagen, ey, wir sind Aufsteiger, wir waren noch nie unter den letzten 3. Das ist ganz normal, dass man dabei ist. Und wir spielen eigentlich keinen schlechten Fußball.
Ja.
Würde ich sogar unterschreiben, Ausnahme Augsburg, das war kein guter Fußball. Die anderen sagen, wir waren nach 6 Spielen mit 11 Punkten und haben jetzt in gefühlt einer ganzen Serie haben wir nur noch 13 Punkte geholt.
Ja.
Mit dem Schnitt und dieser Entwicklung steigen wir ab. Und dann gibt es welche, die dann auch das unterfüttern und sagen, es ist keine Stammelf da. Kwasniok rochiert sehr viel, also schmeißt alles mal durcheinander. Johannesson war der Königstransfer, dann spielt er nicht. Kaminski rechts, zentral.
Ja.
Elmala spielt man von Anfang an nicht, wobei ich den Umgang mit Elmala total verstehen kann.
Ja, also jetzt auch zumindest mal für Augsburg, ne?
Ja, er war angeschlagen. Ja. Er ist jemand, der, wenn er reinkommt, nach einer Stunde ist der Abwehrspieler vielleicht nicht mehr ganz so aufmerksam. Viele haben ihn auch ein Stück weit gelesen jetzt in der Bundesliga.
Ja.
In der Rückwärtsbewegung nicht so stark. Aber es ist jetzt nicht so eine Achse da, wo du sagst, okay, auf die kann ich mich jetzt ständig verlassen. Jetzt spielt er im Zentrum mit Kraus und Martel. Das ist solider Bundesliga-Fußball, aber nach vorne jetzt auch kein Wahnsinn. Bülter hat am Anfang funktioniert, funktioniert jetzt nicht mehr. Waldschmidt ist eben Waldschmidt. Ein gutes, 4 schlechte, so in der Art. Oder ein exorbitant gutes und 3 schlechte. Ja. Und so sagt man jetzt intern, der Vorstand hat jetzt nochmal gesagt, wir stehen hinter ihm. Ich glaube, und das ist jetzt auch keine große Prognose, wo man jetzt in den Keller gehen muss, Dortmund, HSV, Gladbach. Das sind jetzt, ist dieser Dreierpack. Und danach wird, glaube ich, nochmal neu bewertet für Krasnjov.
Ja, mit Sicherheit.
Aber die da unten gewinnen halt jetzt, ne? Das ist halt das
Problem. Der Samstag war natürlich ein Spieltag also, aus der Hölle für das, die Abstiegskandidaten.
Genau, dass Mainz da noch den Ausgleich schluckt, ist für viele da hinten gut. Aber ich meine, St. Pauli gewinnt in Hoffenheim. Da hat keiner was geholt bisher, gefühlt. Ja.
Die zerschießen alles und verlieren gegen St. Pauli, die das auch, muss man echt sagen, gut gemacht haben. Das war ein glücklicher, aber nicht völlig unverdienter Sieg. Vasil hält alles. Dann Gladbach, da muss man auch mal sagen, die haben eigentlich dieses Brett 94 Minuten lang gebohrt.
Und dann?
Und dann kam der Schmidtchen der Woche.
Dann kam der Schmidtchen der Woche.
Schmidtchen der Woche.
Und dann kam Kevin Dix. Ja, also. Vierter Elfmeter, den er verwandelt, das kann man jetzt mal nehmen, aber ich habe geguckt, was war am Wochenende gut, was hatte einen großen Impact und dieses Tor hatte einfach einen riesigen Impact. Ich meine, Gladbach hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht gegen Union. Union, haben wir ja gerade schon gesprochen, waren wirklich nicht gut. Der hat in der ersten Halbzeit hat der einen vergeben, so wie Milosevic von Werder. Also da sagst du, musst du eigentlich machen, das Ding. Und dann hat er in der 94. Minute... Die Schubse geht dahin. War ja ganz cool. Rocco Reitz geht ja vor und irritiert dann den Torhüter. Dann kommt Kevin Dix und Polanski hat auf der Pressekonferenz gesagt, er pinkelt Eiswürfel und das war souverän gemacht.
Also das muss man sich eh mal vorstellen. Also der pfeift Freistoß. Dann plötzlich merkst du, die checken irgendwas. Und dann ist ja klar, da ging es nicht um eine rote Karte, da kann es nur drum gehen, ist der drinnen oder draußen. Der Elfmeter ist natürlich aus Union-Sicht auch maximal unglücklich, weil der den ja eigentlich gar nicht richtig sieht, aber es ist ein Elfmeter. Ja. So. Dann holt sich Reitz den Ball und du hast so das Gefühl, die haben ja auch schon einige verschossen in dieser Saison und du hast so das Gefühl, boah, das ganze Publikum hält so den Atem an, weil Rocco Reitz ist ja im Moment auch so ein bisschen so eine, ja, fast so ein Streitobjekt. Viele sagen, dann soll er halt gehen nach Leipzig, wir hatten dieses Thema, andere sagen, das ist doch einer bei uns, der versucht doch immer voranzugehen, hat übrigens ein gutes Spiel für mich gemacht, aber man hatte nicht das Gefühl, dass die Zuschauer denken, der schießt den zu 100% rein und ich dachte auch, warum hat der den Ball in der Hand? Mhm. Wenn es wirklich so war, dass er sich den Ball holt, um diesem Trash-Talk von Union, also für Dix aus dem Weg zu gehen, dann war es echt clever gemacht und der Dix nach diesem Spiel, nach dieser Riesenchance, dann feuert der oben einen rein. Das ist ein Traumtor, das zählt aber nicht, wegen so einer minimalen Abseitsstellung. Sich den Ball zu holen, da muss man wirklich sagen, irgendjemand hat mal gesagt, aus 11 Metern muss ein Bundesligaspieler immer in der Lage sein, das Tor zu treffen. Ja. Aber mit dem, was da dran hängt, das ist wirklich Eier, muss man echt sagen.
Wahrscheinlich wird man rückblickend davon sprechen, dass Kevin Dix mit einem verwandelten Elfmeter gegen Union Berlin Gladbach die Klasse gerettet.
Also wenn Gladbach drin bleibt, dürfte das einer der Schlüsselmomente der Saison gewesen sein.
Ein Meilenstein auf dem Weg zum Klassenerhalt.
Zur Wahrheit gehört aber auch, wir haben letzte Woche, oder ich vor allen Dingen, habe Polanski schon auch kritisiert. Ich fand, die Leistung war absolut in Ordnung, selbst wenn der Elfer nicht drin gewesen wäre. Ja, aber du hast dich zu sehr... du beziehst dich aber zu sehr auf dieses eine Topspiel gegen Leverkusen.
Nein, ich beziehe mich immer auf Spiele. Ja. Also, was Phasen betrifft, hast du recht, aber zwischendrin waren immer Spiele, die Hoffnung machten.
Und es war zwischen Augsburg und Union, war genau ein Spiel, das war Leverkusen, das hast du kommentiert.
Na, was
die
soll
anderen
ich sagen?
Spiele drumherum,
das war Quatsch, das hast du ja auch gesagt. Aber trotzdem, wenn eine Mannschaft in der Lage ist, in diesen Phasen, in schwachen Phasen, immer wieder mal Spitzen zu setzen, dann habe ich ein gewisses Vertrauen dahingehend, als dass dieser Club die Klasse hält. Zumal jetzt nicht die auf Platz 17 mit der Fahne stehen oder auf Platz 18 mit der Fahne stehen, sondern so einen mittelbaren Abstiegskampf bestreiten.
Ja. Aber mittelbar? Also wenn der Elfer nicht drin ist, ist es ein
Punkt. Ja, natürlich. Also jetzt, das war ja jetzt maximale Drucksituation.
Das war der Schlüsselmoment.
Deshalb meine ich ja, wenn er macht ihn rein, 3 Punkte, die sind noch nicht aus allem raus. Die haben jetzt 25, ne? Ja.
Die spielen gegen die Bayern.
Die haben noch Vollbretter zu bohren.
Und dann kommt St. Pauli.
Also, und das Derby, ne, in 2 Wochen ist Chance und Risiko für beide gleichermaßen. Gewinnst du das? Also die Mannschaft, die das Derby gewinnt, glaube ich, hält die Klasse. Die Mannschaft, die das Derby verliert, unabhängig davon, wie die Vorgeschichte ist, wird Probleme bekommen.
Also jetzt müssen wir eigentlich, finde ich, noch über 2 Mannschaften sprechen. Ja. A, Bremen, Werder, die, also man muss ja sagen, vor dem Spiel hast du gesagt, okay, wenn du gegen Heidenheim nicht gewinnst, was machst du dann noch? Jetzt haben sie dieses Spiel gewonnen, verdient, ja. auch nicht irgendwo die Sterne vom Himmel gespielt. Ja. Jetzt ist ja die Frage, was macht das jetzt? Du fährst jetzt zu Union, die dieses Spiel auch nicht verlieren sollten aus ihrer Sicht. Ja. Ne? Ist das jetzt wirklich schon ein Turnaround? Es gibt ja auch andere, die sagen, boah, die Mannschaft ist schon auch tatsächlich ein Stück weit limitiert. Ich hätte das so nicht gedacht. Aber ja, Frage an euch, was macht das jetzt mit Werder?
Ich glaube, dass es nicht so ein Move ist wie bei Mainz, wo du siehst, dass sie sich spielerisch ganz anders aufstellen. Also der Sieg war absolut verdient, aber es ist noch nicht das Werder Bremen, das sich da jetzt locker rausspielt aus der Situation. Und also das können sie auch nicht einfach. Du hast davor 13 Spiele nichts geholt. Dann gewinnst du gegen Heidenheim, wo alle sagen, das musst du ziehen. Also von daher, es war ein ganz, ganz wichtiges Ding, aber der Abstiegskampf geht bis zum 34. Spieltag.
100%. Das sagt der Clemens Fritz auch. Übrigens, Mainz, Amiri fällt aus, ne? 6 bis 8 Wochen. Also ja. Das ist natürlich für Mainz
ein Schlag ins Kontor.
Weil eigentlich hast du ja gedacht, nach diesen Serien, hast du ja gedacht, okay, die gehen jetzt so weg. Zu Hause unentschieden gegen den HSV, jetzt unentschieden in Leverkusen, holst 2 Punkte und guckst auf die Tabelle und denkst, die sind ja immer noch unten dabei. Ja. Und der beste Spieler jetzt, also ich glaube, Urs Fischer rettet die, ja. Aber das ist auch noch keine gemarte Wiese.
Ja, das ist so, das glaube ich auch.
Nebel kam jetzt ja dann sozusagen für ihn rein Nebel und der hat ja keine gute Saison bisher und vielleicht kann er jetzt mal wieder.
Aber Amiri fehlt denen natürlich schon.
Ja, absolut. Ne? Der 38% Torbeteiligung.
Ja. Unterschiedsspieler, absoluter Unterschiedsspieler. Ich glaube schon, dass ich in Bremen ein bisschen was lösen kann, weil das ja auch so ein Schulterschlussspiel war. Mit der Rede des Kapos vorneweg, der dieses ganze Stadion, das hat dann so was Green White Wonderwall. Also ich habe das ja auch ein paar Mal erlebt, das ist schon ein Moment her, wo dann einfach klar war, okay, jetzt steht die Familie, wenn es ernst wird, steht die Familie zusammen. Steht die Werder-Familie zusammen. Und diesen Schulterschluss habe ich gespürt.
So, aber Wolfi, da sage ich dir ganz ehrlich.
Wenn ich ganz kurz. Und ich glaube, dass sich das insbesondere in den Heimspielen bemerkbar machen wird. Union ist jetzt natürlich maximal undankbar. Also jetzt an die alte Försterei. Du darfst nur 1500 oder 2000 von deinen eigenen mitbringen. Dieses Stadion ist unabhängig vom Tabellenstand beseelt von der eigenen Mannschaft. Also das wird kein Spaziergang, du kriegst da nichts geschenkt, gerade jetzt auch nach der Niederlage und der Baumgart-Rede, der das nochmal richtig anschärft und möglicherweise auch intern sagt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht nochmal unten reinrutschen. So, das wird schwer, aber ich hab das Gefühl, dass Bremen über die Heimspiele und die aufkommende Heimstärke noch ein bisschen was lösen wird. Und dafür war das von elementarer Bedeutung.
Aber eins muss ich schon sagen, ich erinnere mich an die Bilder, wo du sprichst, wir sind Osterdeich damals, ja. Ne? So, alles ja. Klar.
Wie war hieß ja Gillo Boggi hat damals
ich auch, das ich, Eintracht gemacht. Genau, ne? genau. Habe ich auch gar kein Problem mit, als HSV-Anfänger zu sagen, dass das schon auch eine Energie alles entwickeln kann. Ja. Aber eins muss ich sagen, ich bin eher ein bisschen irritiert von dem, was da gerade abgeht. Also in St. Pauli kann man der Mannschaft nicht vorwerfen, dass sie nicht gekämpft hat. Die gehen nach einer maximal unglücklichen Niederlage in die Kurve. Ja. Da kommt irgendeiner auf die zu, sagt, wir wollen euch gar nicht sehen. Ja. Okay. Und dann kriegt man im nächsten Spiel plötzlich den Gnadenruf. Oh, wir unterstützen euch jetzt nochmal. Also ganz ehrlich, ich finde es super, wenn Fans hinter einer Mannschaft stehen, aber immer dieses, wir wollen euch kämpfen sehen und dann so, wir senken jetzt den Daumen oder rauf oder runter. Also
aber jetzt
nicht,
gegen Heidenheim war der Wortlaut dann ja auch, also diese Aktion gegen St. Pauli, bin ich bei dir, aber gegen Heidenheim war es ja dann dieses, hey, wir nehmen alle mit, es bringt nichts, dass wir die Mannschaft ausbilden. Ja. Ich finde, die Energie brauchst du im Abstiegskampf. Und du kannst ja auch sagen, dass die Aktion eine Woche zuvor vielleicht ein bisschen übertrieben war. Gehst nochmal zusammen, es soll ja anscheinend auch den Austausch mit der Mannschaft gegeben haben unter der Woche und dann sagst du, komm, wir schwören uns alle ein, von daher, also das fand ich
okay. Auch das war so wichtig, wenn sie das verlieren oder wenn sie es nicht gewinnen, ja. Und die haben ja da am Anfang, das sah ja ganz komisch aus, ne? Also wie die so 200%er da auf klägliche Art und Weise vergeben, wo du echt denkst, okay, das können jetzt auch Schlüsselmomente sein, wo es halt einfach zerbricht, aber wenn du es dann gewinnst, entwickelst du eine Energie und das ist halt so eine typische Werder-Energie. Von der Argumentation her, ne, dass da einer kommt in St. Pauli, auf die zuläuft und sagt, geht mal besser nicht in die Kurve, weil das, was da passiert, das würde euch eher nicht beflügeln, sondern würde euch möglicherweise Angst machen. Ich verstehe zu 100%, was du meinst, aber dann schleichen die sich und du hast jetzt keine unmittelbare Auseinandersetzung, was wir ja auch schon teilweise gesehen haben, dass dann Trikots zurückgeworfen wurden oder sonst irgendwie komische Handlungen vorgenommen wurden.
Ich finde nur trotzdem, Unterstützung ist top und Fans haben auch sicherlich gerade bei Heimspielen einen großen Impact. Mir gefällt das grundsätzlich nicht, wenn du so tust. Also wir entscheiden jetzt, unterstützen wir euch, ihr dürft zu uns kommen. Ach, heute geben wir euch nochmal eine Chance. Ich weiß nicht, ob das so zielführend am Ende ist. Und ich habe das Spiel gesehen am Millerntor. Man kann Werder in dieser Saison viel vorwerfen, aber nicht, dass sie in dem Spiel nicht gewollt haben.
Ja.
Ganz so viel Unterstützung gibt es in Wolfsburg ja auch nicht.
wir müssen uns ein bisschen noch beeilen. Ja, also
da haben wir Videotext eigentlich.
Ja, haben wir.
Ist aus.
Haben wir heute aus?
Ist aus.
Haben wir heute aus?
Ist aus. Videotext.
Nee, war bei dem Ablaufplan stand einer drin.
Ja, da steht aber unten drunter entfällt.
Ah, okay, entfällt. Gut, den macht der Copy-Paste. Ja, also da muss ich sagen, bin ich total überrascht, dass in Wolfsburg kein Trainerwechsel vollzogen wurde. Rund um das Spiel gegen Stuttgart. Ich habe Daniel Bauer ja auch schon mal abgesagt, der gleitet vom Interimstrainer mit Erfolg auch so ein bisschen in die Phrasen des Cheftrainers runter. Rund ums Spiel, finde ich, waren da schon ein paar bemerkenswerte Aussagen rum. Es gab viele Trainer vor mir, die sind prominenter und größerer Name als ich. Ja. Es kann ja nicht immer nur am Trainer liegen. Ja. Hat dann gestern auch wirklich hart die Strukturen im Verein teilweise kritisiert. Ich habe gedacht, Dieter Hecking wäre heute schon Trainer. Der wurde ja auch ganz heiß gehandelt. Ja, und jetzt hieß es ja heute, er kriegt dieses Spiel gegen den HSV am Samstag noch. Ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass Peter Christiansen, da muss man sich wirklich mal fragen, der kam reich umschwärmt aus Dänemark.
Ja, das stimmt.
Da darf man schon mal sagen, was macht der hauptberuflich? Also was der da für einen Kader zusammengestellt hat.
Ja.
Nein, also ich kenne den Mann nicht persönlich, aber dieser Kader, wenn selbst schon aus der Kabine Hilferufe kommen, wir sind keine Mannschaft und es ist alles nicht zusammengestellt. Ja. Ich glaube, er möchte gerne diese Saison noch gut zu Ende bringen. Das heißt, Klassenerhalt, dann wird die Ära eh zu Ende sein. Ja. Weil wenn er jetzt den Trainer rausgetan hätte, dann wäre er, glaube ich, selber auch reif gewesen. Ja. Und dann wäre das ein sehr schwarzer Fleck in seiner Vita, die ja in Dänemark, wie gesagt, gut war. Ja. Jetzt hofft er wahrscheinlich mit Platz 15 irgendwie noch davon zu kommen. Aber das ist schon eine alarmierende und erstaunliche Entwicklung.
Muss ich wirklich sagen. Also wir haben ja mehrfach schon drüber gesprochen. Eigentlich ein Etat, der Richtung Champions League, also
Europa ist
Richtung Europa zumindest führen müsste. Und das, ich habe weite Teile gesehen des Stuttgart-Spiels, das ist ja erschreckend. Also das ist blutleer, es ist kein Aufbäumen, du siehst keine Struktur, du siehst keine Stärke, du siehst keine Kraft. All das, was jetzt Werder versucht zu mobilisieren, was die Kölner, die Hamburger, so was alle, selbst Heidenheim versucht zu mobilisieren, das ist in Wolfsburg ist es so, es ist so eine fast stille Ergebenheit.
Gegen Augsburg waren geschönt 19.000 Menschen im Stadion. Ich glaube, es waren eher 15.000.
Ja, und das macht halt das auch das. Also so Schlüsselerlebnisse im eigenen Stadion können ja gar nicht entstehen vor 19.000 Zuschauern. Jetzt kannst du in Stuttgart, die es nicht mal waren, wo es dann 14 waren. In Stuttgart kannst du verlieren im Moment. Ja. Stuttgart wird aller Voraussicht nach in die Champions League einziehen.
Ja.
Also kannst du als VfL Wolfsburg kannst du in Stuttgart verlieren, aber nicht so. Und nicht, wenn du so dermaßen mit dem Rücken zur Wand stehst.
Aber guck dir doch mal die einzelnen Spieler an, die da haben. Ne?
Wahnsinn.
Eriksen, Meier, Grabara ist ein guter Amura. Torwart. Ja, Wahnsinn. Ja. Und dann auf der anderen Seite aber auch teilweise Leute zusammengekauft für 10 Millionen in der Winterpause nochmal einfach, wo du denkst, dann ist Wavro, der war schon lange weg, der soll dann wieder spielen.
Es wirkt so wahllos auch.
Genau, ne? Deshalb sage ich, und das war jetzt eben ein Spitz formuliert, diese Mannschaft ist einfach sicher, oder dieser Kader ist ja in der Summe seiner einzelnen Spieler, dürften die ja nie da stehen.
Ja.
Aber der scheint einfach überhaupt nicht ausgewogen und gut zusammengestellt zu sein.
Naja, ist die Wahrheit. Ist die Wahrheit. St. Pauli holt einen wichtigen und überraschenden Dreier. In Hoffenheim. Hoffenheim, ich war gestern bei SK90. Ganz interessante Einblicke, so auch hinter den Kulissen, nach der Provinzposse, die es gegeben hat, rund um diesen Club, wie er sich sportlich stabilisiert hat, mit klugen Transfers, sich in Richtung Champions League, ich sage es mal in aller Vorsicht, aber zumindest mal in Richtung internationale Plätze entwickelt hat. Und dann kommt St. Pauli dahin und gewinnt mal 1-0.
Ja. St. Pauli hat wieder seine Defensivstärke wieder entdeckt, das muss man sagen. Und Vasil?
Ja. Erster Sieg außerhalb Hamburgs.
Hugo Gadgetto. Hält alles.
Absolut. Ja, was wird, also ich würde mir noch nicht mal zutrauen, also wenn du mich jetzt fragen würdest, wen schätzt man, wer uns in den letzten dreien, also außer Heidenheim, ich würde mir jetzt echt...
Im Moment Wolfsburg.
Ja. Aber trotzdem ist es ja eine Mannschaft, wo wir gerade gesagt haben, ist ja nicht so, dass du sagst, die können alle kein Fußball spielen,
ja,
ne?
Ja, ist so.
Heidenheim sicher. Und der FC kommt dann noch mit rein. Aber was Verrücktes.
Also ganz ausschließen kann man es nicht, tatsächlich. Nee. Also die nächsten Wochen, die nächsten drei Spiele, das ist, Dortmund ist, ja, es ist schon ein kleines Schlüsselspiel, HSV ist schon ein sehr großes Schlüsselspiel und dann kommt Derby.
Was ist denn die Steigerung von großes Schlüsselspiel?
Derby.
Ja, da geht es dann um alles. Im Derby geht es um alles.
Ja, ja, klar.
Also es geht natürlich ums Prinzip, aber es geht natürlich auch um knallharte Währung.
Zweite Liga machen wir normalerweise immer einen kurzen Schalke-Exkurs. Wir haben jetzt 1-1 in Fürth gespielt. Tim Walter ist zurück.
Walterball.
Der Walterball. Ja. Also geht das gut da in Kiel?
Also ich finde die Entscheidung total nachvollziehbar. Du hattest Marcel Rapp, der hat einen riesen Job gemacht über 4 Jahre. Ja. Die haben Bundesliga erreicht, die haben Pokalhalbfinale gespielt. Damals, glaube ich, sogar noch mit Ole Werner war das doch, ne? Damals. Ne? Ja. Also ganz tolle Entwicklung. Ja. Aber dann ist das passiert, was oft nach dem Abstieg einer Überraschungsmannschaft passiert. Du hast Bundesliga gespielt, hast aber viele negative Erlebnisse gehabt, kommst nicht direkt in die Spitzengruppe und sackst so ein bisschen immer weiter ab. Und ich glaube, dass es in der Konstellation, das ist ja noch enger fast da unten. Die letzten 5, glaube ich, sind durch 2 Punkte getrennt.
Ja.
Ne? Und Tim Walter ist ja der komplette Gegenentwurf.
Tim Walter kommt da hin und sagt,
hallo,
es ist noch nichts passiert.
Ja, also hallo, ich bin hier.
Guck mal, wir haben noch so und so viele Spiele.
Und der Fußball ist hochattraktiv, den er spielen lässt.
Auch nur 5. Es ist nicht ohne Risiko.
Ja.
Die haben 4-mal verloren oder so. Er kommt da hin, die holen einen Punkt gegen Elversberg.
Genau, Elversberg. Genau. Und für ihn selber ist es aber auch, glaube ich, er hat ja in Kiel sehr erfolgreich gearbeitet. Ja. In Stuttgart sehr attraktiv gespielt, wurde aber dann mitten während der Saison geschasst.
Ja.
Beim HSV eine Wagenburg, offensiv einen super Fußball implementiert, ist an der Defensivschwäche gescheitert.
Ja.
Hall war ein kurzer Auftritt. Das heißt, wenn er jetzt in Kiel wieder seine Marke und vielleicht ein bisschen mehr auf defensive Absicherung achtet.
Hart geschärft.
Ja, ja, genau, ja, genau.
Dann wäre es einer für Wolfsburg.
Aber ich finde es cool, dass er wurde ja, glaube ich, sogar auch gehandelt.
Ja, ja, klar. Hast du eine Überleitung?
Von einem spektakulären Trainer im deutschen Profifußball zu einem Trainer, der ganz Europa auf mich, der Wagner der Woche.
Der Wagner der Woche.
Ja, Kjetil Knudsen. Trainer von Bodø Glimt. Wir haben heute auch viel in der Sendung darüber gesprochen, was ist möglich, wie weit ist der Fußball auseinander. Ja. Also was die da machen am Polarkreis.
Mischen auf.
Ja. Und es ist ja nicht so, dass da irgendein Multimillionär hingekommen ist, der alles rein. Ja. Das ist eine ganz kluge Politik.
Ja.
Da ist ein ehemaliger Spieler, der hat da so ein bisschen die Firmen lokal zentriert. Die bauen ihr Stadion aus von 7,5 auf 10.000. City hat da verloren. Die haben bei Atletico gewonnen. Ja. Die haben jetzt den dritten italienischen Verein versenkt. Die Roma, Lazio. Die Roma haben sie 6-1 mal geschlagen. Jetzt Inter Mailand. Und man muss ehrlich mal sagen, was für eine Entwicklung. Bis in die 70er Jahren durften die gar nicht in der norwegischen Liga mitspielen, weil der Verband gesagt hat, für die Vereine Oslo unten und aus dem Süden ist das alles viel zu weit, da hochzufahren. Das ist wirklich ein Märchen.
Ja.
Und liest dir die Mannschaftsaufstellung durch. Also ich weiß ich nicht, ob
der Jens-Peter Auge, oder?
Ja, Jens-Peter Auge.
Ehemaliger Frankfurt. Genau, war Frankfurt übrig. War übrig.
Genau, ja, genau.
Ich glaube, hat Frankfurt da nicht noch sogar Aktien drin auch?
Ja, aber es ist, also ich finde, das ist ein Fußballmärchen und man kann das gar nicht hoch genug. Jetzt sagen ja viele auch Kunstrasenplatz und sowas. Okay, aber die spielen ja auch auswärts gewinnen da. Die
können auf Naturrasen, ne?
Die haben
können
jetzt,
auf Schnee.
Die haben seit November haben die 5 Spiele nur bestritten, weil die Meisterschaft ja nach dem Jahresrhythmus ist.
Ja.
Also die sind eigentlich gar nicht im Spielflow drin. Das ist Wahnsinn. Jetzt gegen Sporting Lissabon. Auch eine sehr interessante Mannschaft. Geiles Duell, finde ich.
Ja, nicht ohne Chance.
Aber das heißt, den Stadionpunkt habt ihr beide noch nicht,
oder? Nee, habe ich noch nicht.
Bodø waren wir noch nicht.
Bodø. Letztes Jahr, wenn die weitergekommen wären, die sind ja gegen Tottenham ausgeschieden, dann, ich glaube, mit der Eintracht wären wir irgendwie, mit der Eintracht wären wir hin, wenn die nicht im Viertelfinale gegen Tottenham ausgeschieden wären. Bodø. Ja, den würde ich mir gerne holen, den Stadionpunkt.
Was haben wir noch?
2 Minuten.
Fürbitten.
Fürbitten?
Fürbitten.
Okay.
Noch Zeit für Fürbitten.
Wir bitten für eine spannende Bundesliga.
Wo bist du am kommenden Wochenende?
Kommendes Wochenende?
Oh, das sind mehrere Städte wahrscheinlich.
Ich weiß es gar nicht. Ganz ehrlich, ich weiß es teilweise nicht mehr.
Ja.
Aber wir beide sind zusammen in Europa.
Das ist ja jetzt nicht die Antwort der Frage.
Nächste Woche.
Das ist nächste Woche,
nächste
oder?
Nächste Woche, ja.
Erstmal bin ich mit Wolf jetzt schön in Köln.
Wir sind in Köln.
Ja. Gucken wir uns das mal an.
Wir machen ein Topspiel aus Köln. Wir haben vorhin schon diskutiert, das ist ja, wenn man den Insider verraten will, ob wir die Sendung eröffnen an dem Punkt, wo Ragnar Ache diesen wahnsinnigen Fallrückzieher gesetzt hat.
Das sind nur Ideen. Das sind erstmal nur Ideen.
Das ist eine Ideensammlung.
Kannst auch eröffnen vom Uniturm. Das ist von der Sporthochschule, wo die ganzen Studenten
wohnen zum
Balkon.
Hat er nicht so einen anderen Namen eigentlich? Hat er nicht so einen Spitznamen?
Ja, hat er, aber das ist jetzt FSK 16 oder sowas, ne?
Gut. Ja, oder Uniturm.
Ja, ja. Ja,
hat einen Spitznamen, glaube ich.
Wird's dir gleich nach der Sendung, werde ich dir sagen.
Jetzt noch nicht.
Also. Cliffhanger.
Vielleicht machen wir vom Uniturm auf.
Aber sag mir nur ganz kurz. Das interessiert mich in der zweiten Liga wirklich noch. Lautern ist raus. Lieberknecht, kriegt er einen zweiten Anlauf?
Ich glaube, der Kaiserslautern ist zu weit weg.
Ja, nein. Ja,
er darf noch ein Jahr machen.
Das würde ich auch sagen.
Ach so, ja.
Er hat schon ein paar Pfälzer-Talente eingebaut.
Gut gemacht.
Aber Lautern, also, dass die in die Bundesliga gehören, gibt es ja gar keine Frage. Ja. Aber sie sind schon ein bisschen ungeduldig im Umfeld.
Ja.
Und sie dürfen aber jetzt nicht wieder den Trainer wechseln.
Nein, auf gar keinen Fall. Also
mit Lieberknecht
jetzt, da muss jetzt Kontinuität rein und dann schafft es Kaiserslautern im übernächsten Jahr.
Und Eiche, über den wir auch geredet haben, hat die Kurve gekriegt.
Ja, die Kurve gekriegt. Spitze.
Klasse.
Das war die Glanzparade für diese Woche.
Jetzt
danke, Thomas. Danke, Thomas. Danke, Timo.
Danke, Wolf.
Nächste Woche sind wir wieder da. Es wird spitze. Schöne Woche.
Was für eine Show. Da wirst du doch verrückt.
Das kannst du dir nicht ausdenken.
60 Minuten Volldampf.
Glanzparade.
Mit Frank Buschmann, Wolf Fuß und Thomas Wagner. Das wird spitze.